Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaftswundern, dem kleinen Wirtschaftspodcast, in dem wir wirtschaftspolitische Themen für euch aufbereiten, erklären und einordnen. Mein Name ist Hannes Böhm, ich bin Volkswirt und wie immer dabei, aber am anderen Ende der Leitung ist.
Hallo, hier ist Christin Langen. Ich studiere globale politische Ökonomie weiterhin in Kassel und freue mich auf die neue Folge mit dir, Hannes.
Schön, dass du dabei bist, schön, dass ihr dabei seid. Wir möchten heute mit euch besprechen, wie ungleich sind die USA? Also wie unterschiedlich sind hier Einkommen und Vermögen zwischen verschiedenen Gruppen verteilt und warum ist das so? Und so als kurzer Hintergrund, man wird es am Rande mitbekommen haben, die USA haben gewählt vor ungefähr einem Monat und auch im Präsidentschaftswahlkampf ging es viel um wirtschaftspolitische Themen, beispielsweise die Situation nach der Corona-Pandemie. Es ging aber auch beispielsweise um die Black Lives Matter-Bewegung, um Zugang zum Gesundheitssystem, um die Gerechtigkeit des Justizsystems. Und wir fragen uns manchmal, wenn wir so die Berichterstattung oder die Reaktionen in den USA sehen, geht es da wirklich so verrückt zu, wie man das gerade denkt? Warum ist dieses Land so scheinbar so gespalten? Warum polarisieren bestimmte Diskussionen so schnell? Warum akzeptiert auch jetzt nach der Wahl eine Gruppe einfach nicht das Wahlergebnis? Und dafür gibt es sicher verschiedene Gründe. Wir vermuten aber, dass eben einer dieser Treiber dieser Entwicklung das hohe Maß an Ungleichheit ist in den USA. Das mag vielleicht nicht das ganz dominante Thema im Wahlkampf gewesen sein, aber wir sagen eben, dass Ungleichheit sowas wie die Wurzel ist oder die Grundlage, auf der eben viele Konflikte erstmal entstehen, sich verschärfen und anschließend polarisieren.
Also als Grundlage für politische Prozesse und gesellschaftliche Tendenzen. Und Ungleichheit ist auch nicht nur so ein moralisches Thema, wo man aus moralischen Gründen sagen könnte, ah, wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der Einkommen und Vermögen möglichst gleich verteilt sind, weil das dann gerechter ist. Sondern Ungleichheit führt auch tatsächlich zu verschiedenen gesellschaftlichen Problemen. 2010 kam eine Studie der Briten Kate Pickett und Richard Wilkinson raus. Und in der zeigen sie, dass Länder mit hoher Ungleichheit zum Beispiel eine geringere Lebenserwartung haben, es gesundheitliche Probleme gibt, Übergewicht steigt, Bildungsraten geringer sind. Selbst sowas wie Geburtenraten bei Minderjährigen sind höher. Also dass minderjährige Frauen Kinder kriegen, ist höher in Ländern mit hoher Ungleichheit. Also so, genau, so Zusammenhänge, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht sehen würde. Und deswegen ist es halt nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage, sondern auch eine, ja, gesellschaftliche Gesundheitsfrage am Ende des Tages.
Deswegen möchten wir mit euch besprechen, was sagt die aktuelle Forschung zum Thema Ungleichheit von Einkommen und Vermögen in den USA? Wie ist das dazu gekommen? Also wie hat sich die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten dazu abgespielt? Welche Ursachen gibt es? Und am Ende gehen wir nochmal auf den Aspekt Vermögensgleichheit und Ungleichheit auch zwischen schwarzen und weißen Haushalten ein.
Und vielleicht erstmal, weil wir ja ein kleiner ökonomischer Podcast sind. So, ganz zum Einstieg, was heißt ökonomische Ungleichheit? Also wir sprechen ja über ökonomische, nicht über soziale Ungleichheit, auch wenn das natürlich zusammenhängt. Aber unter sozialer Ungleichheit würde man sowas wie auch Zugang zu Bildung schaffen. Pierre Bourdieu, der bekannte Soziologe, französische Soziologe, definiert so verschiedene Formen von Kapital. Soziales, kulturelles, ökonomisches Kapital und soziales Kapital sind zum Beispiel Beziehungen, also wie viel Vitamin B habe ich. Kulturelles Kapital ist sowas wie Bildung und ökonomisches ist halt, was für Geld habe ich zur Verfügung. Und genau, wir konzentrieren uns hier vor allem auf das ökonomische Kapital, also Einkommens- und Vermögensungleichheit eben. Und es gibt verschiedene Arten, wie man das berechnen kann, diese Einkommens- und Vermögensungleichheit. Einmal ganz prominent gibt es die verschiedenen Pay Gaps, die gerade in Bezug auf Gender, und so Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern immer wieder Thema sind. Und der akkumuliert sich natürlich auch im Laufe eines Lebens. Das ist dann der Gender Life Gap.
Eine andere Form, Ungleichheit zu definieren, ist der Gini-Koeffizient. Das ist quasi eine Messzahl, die sagt, ist das Einkommen oder das Vermögen sehr gleich verteilt in der Gesellschaft oder sehr ungleich. Dieser Wert schwankt zwischen 0 und 1 und bei einem Wert von 0 würden wir sagen, alle haben gleich viel Einkommen und bei einem Wert von 1 ganz extrem hätte eine Person das gesamte Einkommen und alle anderen hätten nichts. Und das ist in den USA, bewegt sich dieser Gini-Koeffizient so bei 0,4 ungefähr, in Deutschland eher bei 0,3. Also da sind die USA auch regelmäßig die Spitzenreiter. Wir werden es gleich noch differenzierter sehen. Aber das ist schon mal als erste Zahl, die das Ausmaß an Ungleichheit in dieser Gesellschaft zeigt.
Genau, der Nachteil, was du gerade schon sagst mit, ne, wir werden es gleich differenzierter sehen an diesem Gini-Koeffizient, so 0,4, okay, das heißt, es ist irgendwie 0 ist gleich, 1 ungleich, USA ist irgendwie dazwischen, eher recht ungleich im Vergleich mit anderen Ländern. Aber was heißt das genau? Also wie viel haben die unteren 10%, wie viel haben die oberen 10%? Und deshalb gibt es eine weitere Methode, Ungleichheit zu berechnen, und das ist die, auf die wir uns jetzt auch hier weiter beziehen. Und das ist die Berechnung in zum Beispiel Dezilen oder Quantilen, je nachdem, wie man sortiert. Also, dass man halt sagen kann, die unteren 50%, die untere Hälfte der Bevölkerung verdient so und so viel und die oberen 10% verdienen so und so viel. Und dann kann man das ins Verhältnis zueinander setzen und hat ein viel differenzierteres Bild davon. Genau, ich habe es gerade gesagt, das ist das, worauf wir uns beziehen, weil wir euch gerne ein erstes Buch vorstellen würden, und zwar The Triumph of Injustice bei Gabriel Zucman. Und jetzt bin ich gerade unsicher, ob man ihn so ausspricht, Hannes, tut man das?
Gabriel Zucman, glaube ich, weil er Franzose ist.
Okay.
Genau, aber wahrscheinlich sprechen in die USA Amerikaner auch alle als Zucman aus, naja.
Und Emmanuel Saez. Ich hatte nie Französisch in der Schule. Meine Entschuldigung hier.
Du bist entschuldigt.
Genau, beides auf jeden Fall sehr bekannte, prominente französische Ökonomen, die auch lange mit dem Star der Ungleichheitsforschung Thomas Piketty zusammengearbeitet haben. Genau, und die haben dieses Buch geschrieben, in der sie sich Zahlen und Statistiken nochmal genauer anschauen. Und ja, eigentlich die USA in so vier Gruppen unterteilen, und genau so, wie ich es gerade eben schon erklärt habe, gucken sie sich einmal an, was verdienen die unteren 50% und was verdienen die Gruppen darüber. Also genau, der erste Schritt ist sozusagen erstmal zu gucken, wie ist das durchschnittliche Einkommen aller US-Amerikaner. Also wenn man jetzt alle 340 Millionen Menschen dort teilen würde, und dann beträgt das durchschnittliche Einkommen 75.000 pro Jahr. Also klingt gar nicht so wenig, ne?
Ja, klingt ziemlich hoch. Also $75.000 pro Jahr, ja, lässt darauf schließen, dass die USA jetzt im Gesamtdurchschnitt betrachtet natürlich durchaus eines der reichsten Länder auf der Welt sind sie ja auch. Nur wenn man eben das macht, was die Autoren hier tun, nämlich die Menschen, die dort leben, einfach in vier Gruppen zu unterteilen, gestaffelt nach ihrem Einkommen, dann sieht es so aus, dass die ärmste Hälfte der Bevölkerung, also wirklich die, ja, 120 Millionen US-AmerikanerInnen, die am wenigsten Einkommen haben, durchschnittlich im Jahr nur knapp $20.000 verdienen. Also monatlich so irgendwas zwischen 1.000 und $2.000 pro Monat. Und wie gesagt, das bezieht sich auf die komplette Hälfte. Das sind nicht nur irgendwie die untersten 10%, sondern die untersten 50%.
Und da ist halt auch noch nicht mal Krankenversicherung und alles ist da auch noch nicht mal drin, ne?
Also. Genau, wie wir aus den USA ja wissen, Krankenversicherung ist ein Luxus, und ja, auch andere Sachen, die für uns vielleicht selbstverständlicher sind, dass man bestimmte staatliche Zuschüsse kriegt, wenn man Kinder bekommt, eine Altersvorsorge, alles ist da nicht dabei, und ja, so ist man mit etwas unter $20.000 im Jahr ja wirklich am Existenzminimum.
Und wenn man sich dann anschaut, wie viel verdienen die nächsten 40%, also das, was man vielleicht so als Mittelschicht bezeichnen würde, die haben tatsächlich dieses Durchschnittseinkommen von 75.000. Also wenn man das jetzt pro Monat runterrechnet, wären es ungefähr so ein Einkommen von 6.000 Euro, was ja schon ganz schön ordentlich ist. Also macht sie auf jeden Fall zu einer der wohlhabendsten Gruppen auf diesem Planeten. Wenn man sich dann aber nochmal die nächste Schicht anguckt, also sozusagen die reichsten 10%, die haben dann tatsächlich ein Jahreseinkommen von über $200.000. Ja, wenn man das runterrechnet, 16.000 Dollar pro Monat. Das ist also ganz schön unvorstellbar. Weiß nicht, wo es dein Monatseinkommen so ist, Hannes. Aber ja, 16.000 ist schon ziemlich crazy.
Ja, also da kann man wirklich sagen, das ist eine der gehobensten Schichten auf diesem Planeten, denen es wirklich wirtschaftlich sehr gut geht. Und wenn man das nur noch toppen will, dann muss man auch wirklich die Top 1% der US-Amerikanerin nehmen. Also die letzte dieser vier Schichten sozusagen, bestehend aus den etwas über 2 Millionen reichsten US-AmerikanerInnen. Und die haben dann nochmal ein jährliches Durchschnittseinkommen von $1.5 Millionen. neben dann natürlich üblicherweise sehr üppigen Vermögen, also so, dass es denen wirklich nicht schlecht geht. So, dass wir zusammenfassen können, wir haben ja ein Land, dem geht es 50% der Bevölkerung wirtschaftlich mindestens ausreichend bis gut, bis extrem gut. Aber wir haben eben eine andere Hälfte, wie gesagt, über 100 Millionen Menschen, die leben kaum mehr als am Existenzminimum. Die sind unzureichend krankenversichert, die können sich nicht auf irgendeine Rente freuen, die können auch nicht voll am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und dazu passt vielleicht noch eine weitere Statistik, die da sagt, dass 40% der AmerikanerInnen haben nicht die finanziellen Mittel, um eine unvorhergesehene Rechnung in Höhe von nur $400 zu bezahlen. Also angenommen, dein Auto hat eine Panne oder ja, in den USA, du musst ins Krankenhaus, du hast eine Krankheit, dann könnten 40% dieser Menschen dort das nicht aus ihren Mitteln bezahlen, müssten Schulden aufnehmen, müssten Teile ihres Besitzes verkaufen, um das zu tun. Was natürlich ziemlich krass ist und wo man sich einfach nur fragt, wie sind wir hier hingekommen? Was sind da die Ursachen dafür?
Genau, also wie lässt sich diese Entwicklung erklären? Hatten wir nicht irgendwie in den letzten Jahren eigentlich schon weiterhin Wirtschaftswachstum? Klar, Wirtschaftswachstum nimmt in den Industrieländern ab durchschnittlich, aber trotzdem wächst die Wirtschaft weiter und das heißt ja eigentlich immer, dass davon dann alle irgendwann reicher werden. Aber das kommt halt darauf an, wie das Wachstum verteilt wird. Und bis in die 1980er Jahre hinein hat sich dieses Wachstum recht gleich auf alle Einkommensgruppen in den USA verteilt. Durchschnittlich haben Arme und Reiche etwa 2% mehr Einkommen Jahr für Jahr in der Tasche gehabt. Aber ab den 1980er Jahren, das ist so die Zeit, in der Ronald Reagan Präsident wurde und in der sowas wie eine Neoliberalisierung der USA, kann man sagen, eingesetzt hat, da haben sich diese Einkommensgewinne abgeschwächt. Und vor allem haben sie sich völlig anders verteilt. Also die ärmsten 50%, von denen wir es hatten, haben seit dieser Zeit praktisch keinen Einkommensanstieg mehr erfahren. Und das trotz technologischem Fortschritt, Produktivität und allem, was als so wichtig angepriesen wird, damit es allen besser geht, wenn man in dieser Logik bleibt. Genau, und stattdessen ist das Wachstum vor allem an die oberen 1% gegangen. Also für die Top 1% waren sogar Einkommenssprünge von über 300% zwischen 1980 und heute die Realität. Wenn man so ein Rechenbeispiel macht, man sagt irgendwie 1980 verdient dieses Top 1% irgendwie durchschnittlich 500.000 Euro, dann sind es heute 1,5 Millionen.
Was natürlich sehr krasse Sprünge sind und was nochmal zeigt, dieses Argument, das häufig kommt, dass der Reichtum der Armen, der tropft sozusagen herunter, dieses Trickle-Down-Argument, dafür gibt es quasi keine Evidenz, denn da ist sozusagen wenig runtergetropft. Bisher ist, also in den letzten 30 bis 40 Jahren, ist das Wirtschaftswachstum, die Einkommensgewinne davon sehr stark bei den Reichsten geblieben und beim Rest der Bevölkerung, bei den Ärmsten zumindest, ist es schlichtweg stagniert. Und
Die
daraus.
Argumentation, warum man mit Trickle-Down argumentiert, ist immer zu sagen, dass die Reichen Arbeitsplätze schaffen, ne? Das ist so eine der Hauptargumentationen.
Ja, also die können einfach, das sind die Leistungsträger der Gesellschaft, die können Geld am besten investieren, die schaffen es an die produktiven Orte und daraus entsteht mehr Einkommen für alle. Das ist so ein bisschen das Argument, das hier gefahren wird. Und ja, hier folgern auch die Autoren Saez und Sügmann daraus, dass diese ja, wirtschaftliche Abkopplung der Arbeiterinnenklasse, diese komplette Stagnation von Einkommen über Jahrzehnte, während man gleichzeitig mit anschauen muss, wie aus Reichen Superreiche werden, ja, dass das einfach eine der fundamentalsten Entwicklungen der US-Wirtschaft, der US-Gesellschaft war in den letzten Jahrzehnten.
Das ist auch eine Richtung, in die Piketty, dieser bekannte Wirtschaftsökonom, den ich am Anfang erwähnt habe, argumentiert. Der hat so eine berühmte Formel R größer G sich überlegt, die ziemlich gefeiert wurde. Es gab irgendwie Studenten, die dann T-Shirts getragen haben mit R größer G als die Formel des Kapitalismus. Und der argumentiert, also alles Einkommen, was man über Vermögen hat, sowas wie Mieten, sowas wie Zinsen, Renditen auf Aktien, alles Mögliche, ist größer als Wirtschaftswachstum und das führt dazu, dass Vermögen immer wichtiger wird, und Vermögen weitergegeben wird und dadurch diese Schere einfach immer mehr auseinandergeht. Unter anderem sagt er halt zum Beispiel, dass Vermögen dadurch, dass es vererbt wird, eine ganz andere wichtige Rolle bekommt, wenn Einkommen nicht entsprechend steigen durch Wirtschaftswachstum und Arbeitseinkommen. Und man deswegen halt sagen kann, okay, wirklich reich werden kann man eigentlich durch Erben vor allem, aber nicht mehr durch eigene Arbeit, weil halt die Einkommen nicht so stark steigen wie die Renditen und vor allem, weil Vermögen einfach eine wichtigere Rolle spielt als Einkommen.
Die große Frage aber ist jetzt einfach, warum ist das so? Wie ist dieses Land in diese Situation gekommen?
Ja.
Und ein großer Baustein davon ist natürlich das Steuersystem, auch ein naheliegender Grund natürlich. Und das US-Steuersystem ist heute einfach so gestrickt, dass die reichsten AmerikanerInnen prozentual einfach einen geringeren Steuersatz haben als die ärmere Hälfte, wie Saez und Sügmann nachgerechnet haben. Und das macht das Steuersystem dort regressiv, wie es heißt. Also Reiche zahlen wirklich geringere Steuersätze als Arme. Aber warum ist das so? Ein entscheidender Grund ist beispielsweise, dass Reiche ihr Einkommen vor allem aus Kapital beziehen, also aus Aktien, aus Finanztiteln. Und darauf sind Steuersätze in den letzten Jahrzehnten einfach massiv gesenkt worden. Und im Gegensatz dazu bezieht die ärmere Hälfte ihr Einkommen eher aus Löhnen, aus Arbeit. Also die Löhne sind halt in den letzten Jahren eben kaum gestiegen und auch die Steuern darauf wurden nicht nennenswert irgendwie gesenkt. Und ja, so kommen wir in eine sehr absurde Situation, dass die Top-Reichsten in den USA einen durchschnittlichen Steuersatz so von etwa 20% haben auf ihr Einkommen, wohingegen die ärmere Hälfte so ungefähr bei 25% ist, also 5 Prozentpunkte mehr ihres Einkommens an den Staat abdrückt. Was natürlich einfach eine sehr absurde Situation ist, wenn man sagt, dass das die Reichsten sich doch eher leisten können, etwas mehr ihres Einkommens abzugeben.
Und neben diesen geringeren Steuern kommt dann halt noch eine ganze Industrie, die sich auf Steuerhinterziehung spezialisiert hat.
Und oder die Steuertricks zumindest.
Ja, genau, Steuertricks, das stimmt. Steuerhinterziehung wäre ein bisschen, wäre zu offensichtlich sozusagen, aber ja, es gibt halt diesen Mythos von einem inkompetenten Staat und dieses ganze Thema Steuerdumping, Steuerhinterziehung, das ist seit den 80er Jahren einfach extrem populär geworden. Wir haben einen gerade abgewählten US-Präsidenten, der gesagt hat, als er damit konfrontiert wurde, warum er kaum Steuern zahlt, that makes me smart. Und das ist genau diese Rhetorik, die in den 80er Jahren aufgekommen ist, dass der Staat eher langsam und inkompetent ist und das hat zu einem Kulturwandel beigetragen. Der verdeutlicht, dass es sich nicht mehr im primären Interesse der Regierung ist, Steuern konsequent einzuschreiben. Und stattdessen sind sowas wie Steuertricks fast was Patriotisches, weil man sein Einkommen vor dem gierigen Staat schützt. Das führt halt dazu, dass Steuerbehörden immer schlechter ausgestattet werden. Und dadurch, dass Steuerbehörden schlechter ausgestattet werden, können sie natürlich nicht entsprechend fahnden, können es nicht entsprechend nachprüfen und es braucht eigentlich ein immer größeres Vertrauen, dass Reiche wirklich selbstständig ihre Steuern zahlen. Und dieses Argument, ja, wenn Reiche geringer besteuert werden, dann sind sie wenigstens ehrlich, dann fühlen sie sich nicht so abgezockt und zahlen brav ihre Steuern, das dreht sich natürlich dann um, weil die Steuereintreibung hat überhaupt keine politische Priorität und diese nicht politische Priorität dominiert dann eigentlich den Effekt der Ehrlichkeit, den es halt, wenn es den überhaupt gibt. Also den es halt auch nicht unbedingt gibt.
Zu sagen den Reichen, ja, wir bieten euch geringere Steuersätze ein, dafür zahlt ihr die brav, passt halt nicht zu derselben Rhetorik, die eben Steuerbehörden immer schlechter ausstattet. Was auch hier interessant ist, ist ein Blick in die Geschichte zwischen der Situation heute und wie es so im letzten Jahrhundert ein bisschen war. Denn diese Unwucht im US-Steuersystem, die war nicht immer so. Ganz im Gegenteil, bis in die 80er Jahre hinein, hatten die USA sogar Steuersätze auf die höchsten Einkommen von mehr als 80%, teilweise sogar bei 90%. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also das heißt wirklich, dass wenn ich ein sehr hohes Einkommen verdiene, dann muss ich ab einem bestimmten Punkt 90% eines Teil dieses Einkommens zumindest an den Staat abdrücken. Also man könnte auch fast sagen, das ist quasi konfiskatorisch, so drücken es Saez und Sügmann aus. Also der Staat sagt wirklich, ab einer bestimmten Einkommenshöhe nehme ich hier fast alles mit in Form von Steuern.
Das ist fast so ein Maximaleinkommen, ne? So eine Kappungsgrenze.
Was heute fast, ja, keine Ahnung, man würde es wahrscheinlich als sozialistische Forderung abtun, ein Maximaleinkommen zu fordern, nur die USA hatten das seit dem Zweiten Weltkrieg bis in den, ja, bis in die 80er Jahre, ja, zumindest in einer sehr moderaten Version. Und ja, der Punkt ist so ein bisschen, das hat, also diese hohen Steuersätze haben wirklich nur für die höchsten Einkommen gegolten. Es war nicht das Ziel, hier möglichst viele Steuern einzunehmen, indem man stark besteuert, sondern es war wirklich viel mehr gedacht als eine Steuer gegen Ungleichheit.
Als wäre es so ein politisches Ziel gewesen, zu sagen, ja, wir möchten wirklich keine Ungleichheit und deswegen setzen wir hier ein Maximaleinkommen und darüber wird alles zu 90% besteuert.
Genau, also es ist ein bisschen wie die CO2-Steuer, die hier debattiert wird, wo man auch nicht primär Einnahmen erzielen will, man will eher was Schlechtes besteuern und damit unattraktiver machen, sei das eben CO2 oder sei das Ungleichheit. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass die Steuern auf Unternehmensgewinne, auf Kapital, wovon wir es auch vorhin hatten, auch die waren damals eben viel, viel höher, als das heute der Fall war.
Auch schon nach dem Ersten Weltkrieg hatten die USA so hohe Steuersätze, ne? Damals erstmal nur von 60%. Aber das Argument von damals ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Man wollte zu hohe Ungleichheit verhindern, damit man nicht die quasi oligarchischen Strukturen von ultrareichen Gruppen wie in Europa bekommt. Also sowas von der USA zu hören, zu sagen, in Europa gibt es Eliten und Aristokraten und das ist irgendwie der Gegenentwurf zu uns als junger republikanischer US-Demokratie. Das ist schon interessant, dass das die Hauptargumentation war, weil das hat sich natürlich historisch komplett umgekehrt und heute sind die USA ja eigentlich das abschreckende Bild, was Ungleichheit und ultrareiche Strukturen angeht.
Das führt uns auch weiter zum nächsten Punkt, nämlich Vermögensungleichheit und, wenn man so will, die politökonomischen Folgen davon. Da gibt es nämlich eine weitere spannende Studie, die wir euch näherlegen wollen von den Ökonomen Kuhn, Schulerig und Steins. Sie sind alle an der Uni Bonn. Gerade Moritz Schulerig, einer der Autoren, ist ja vielleicht ein bisschen bekannter, macht auch andere viele spannende Sachen zum Thema Finanzkrisen und so historische Wicklungen in der Ökonomie. Und was dieses Team gemacht hat, ist, dass sie sehr, ja, nochmal tief schichtigere Daten zum Thema Einkommens- und Vermögensungleichheit in den USA ausgewertet und gesichtet haben. Und was sie basierend auf diesen Haushaltsdaten eben finden, ist das Argument, dass die reichsten Haushalte ihr Vermögen vor allem in Form von Aktien, von Wertpapieren, von Finanztiteln halten, also von diesem klassischen Finanzkapital, wohingegen die Mittelschicht eher das Vermögen in Form von Häusern hält. Also das Haus, typischerweise das, in dem ich selbst wohne, ist sozusagen mein Vermögen. Und die ärmere Hälfte wiederum, von denen wir es ganz oben auch hatten, die hat gar kein Vermögen.
Diese verschiedenen Besitzmöglichkeiten, also Vermögen, Finanztitel oder Housing, haben dazu geführt, dass die Immobilienblase, also diese starken Anstiege von Hauspreisen, die es ja in den USA immer mal wieder gibt, dazu geführt haben, dass Vermögensungleichheit auf dem Papier zumindest zurückgegangen ist, weil halt der Hauptvermögensgegenstand der Mittelschicht das eigene Haus ist. Und in Zeiten, in denen der Wert steigt, nähern sie sich natürlich an einer reichen Schicht in den USA, solange halt die Hauspreise weiter steigen. Und man kann interpretieren, dass die Mittelschicht sich dann auch damit zufrieden gegeben hat, dass ihr Einkommen aus Löhnen nur sehr wenig oder sogar gar nicht gestiegen ist, weil halt das eigene Haus ja immer wertvoller geworden ist. Und basierend auf diesem wertvollen...
Quasi als Ausgleich, ja.
Genau, also weil basierend auf diesem Haus kann man dann halt auch zur Bank gehen und sich einen Kredit holen und das Haus als Sicherheit zurücklehnen und seinen Konsum entsprechend weiter hochhalten. Und es gibt so eine Art Scheinwohlstand, der sich halt nicht aus tatsächlich höherem Einkommen, sondern nur aus dem Hauswert generiert.
Das hat sich natürlich dann,
na, und dann
umgekehrt.
Wissen wir alle, die Finanzkrise.
Ja, das war das Ende davon. Wir wissen zwar auch, okay, auch Finanzmärkte, auch da sind, ja, weiß nicht, Aktienpreise nach unten gegangen. Das hat zwar den Reichsten wehgetan, aber das hat sich recht schnell erholt. Also beispielsweise, weil die Zentralbanken massiv interveniert haben, haben sich Aktienmärkte recht schnell erholt. Aber so, dass die Reichsten da eigentlich noch davongekommen sind. Aber bei Häuserpreisen war das eben nicht so schnell der Fall, so dass wir gerade nach der Finanzkrise in den USA nochmal eine viel größere Vermögensungleichheit gesehen haben. Und natürlich auch ein Ende dieses ganzen Scheinwohlstandes, mein im Wert steigendes Haus kompensiert, dass ich keine realen Lohn- und Einkommensanstiege habe.
Wir haben am Anfang ja ganz kurz einmal auf Gender Bezug genommen und gesagt, genau, man kann halt Ungleichheit nicht nur zwischen den verschiedenen Prozentsätzen, also irgendwie sowas wie untere Einkommensklasse, mittlere und obere vergleichen, sondern man kann sich auch anschauen, was für verschiedene Gruppen innerhalb der Gesellschaft hat Ungleichheit für eine Auswirkung oder wie ist da Einkommen und Vermögen verteilt. Und neben Geschlecht ist natürlich sowas wie Hautfarbe oder sowas wie Diskriminierungserfahrung ein ganz anderer entscheidender Faktor. Und aus den Daten, die hier Schularik und Co. So generiert haben, wird ganz deutlich, dass die Einkommensungleichheit zwischen weißen und schwarzen Haushalten in den USA extrem hoch ist und sich eigentlich seit der Bürgerrechtsbewegung Ende der 60er Jahre kaum verändert hat. Durchschnittlich haben Haushalte von schwarzen Menschen in den USA nur so ein halb so großes Einkommen wie Haushalte mit Weißen. Und die Vermögensunterschiede sind noch viel eklatanter. Der durchschnittlich schwarze Haushalt hat nur 15% des Vermögens des durchschnittlich weißen Haushalts und ist damit ärmer als der große Teil der weißen Bevölkerung. Und das hängt auch mit diesem Hausbesitz zusammen. Darauf werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich nochmal genauer eingehen. Aber Hausbesitz und wo Häuser liegen, in was für Gegenden, ist ein ganz entscheidender Grund für diese Vermögensungleichheit. Auf jeden Fall sind diese starken und vor allem lang anhaltenden Unterschiede, also seit den 60ern oder wenn man will sogar davor im Einkommen, ja, haben natürlich dazu geführt, dass es einen ganz anderen Zugang gibt zu gesellschaftlichen Strukturen und führen natürlich zu Diskriminierung entsprechend, zu einem anderen Zugang zu Bildung, zu verschiedenen Erwerbsarbeiten, zu politischen Posten. Und das ist natürlich einer der Gründe für die Black Lives Matter Bewegung. Ja.
Also wir wollen ja nicht sagen, dass das erklärt jetzt die Black Lives Matter Bewegung total. Aber es ist einfach ja quasi die Grundlage davon, wie wir es auch anfangs genannt haben. Es ist so ein bisschen die Konfliktwurzel, auf der sich dann viel, viel aufbauen kann, wenn eben über Jahrzehnte ja so stark manifestierte diskriminierende Muster sind in der Vermögensverteilung. Ja, das bleibt einfach nicht ohne Folgen, wenn zum Beispiel die ärmere Hälfte, die ärmere Schicht einer Gesellschaft jahrelang einfach keine Einkommenszuwächse bekommt und mit ansehen muss, wie es dem Rest der Gesellschaft dann doch besser geht. Genau, das sind unsere Punkte zum Thema Vermögensungleichheit in den USA.
Ja, also ich habe jetzt gerade gesagt, seit den 60er Jahren hat sich diese Vermögens- und Einkommensungleichheit kaum geändert in Bezug auf schwarz- und weiße Haushalte, aber tatsächlich gibt es eigentlich eine Kontinuität seit dem Ende der Sklaverei und das wollen wir uns für die nächste Folge nochmal genauer angucken. Also wie hat sich diese strukturelle Ungleichheit basierend auf Rassismus und Kolonialgeschichte am Ende in den letzten 150 Jahren in den USA entwickelt? Von daher bleiben wir so ein bisschen beim Thema Ungleichheit und beim Thema USA, obwohl ich finde irgendwie da auch wichtig zu sagen, man zeigt immer so ein bisschen auf die USA als der böse, böse, ungleiche Staat. Aber ich meine, Ungleichheit ist auch in Deutschland total das Thema.
Auf jeden Fall. Auch im Zuge von Corona gibt es mehrere Statistiken, die schon zeigen, das wird auch bestehende Ungleichheitsmuster verstärken. Also auch, dass das vielleicht ähnlich wie beim Thema Rassismus, wo man so sagt, ja, das ist in den USA ein Problem, aber hier nicht, sollte man da doch sehr vorsichtig sein. Und ja, ich denke, wir können da auch nochmal auf Deutschland stärker Bezug nehmen in einer kommenden Folge.
Ja, die USA ist halt so ein schön plakatives Beispiel.
Ja. Und wir haben eine gute Datengrundlage, das macht es noch einfacher,
transparent
zu sprechen. Ja,
ja, gerade zur Vermögensungleichheit ist das in Deutschland sehr viel schwieriger.
Aber das ist, denke ich, unser Überblick zu diesem Thema.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Tschüss.